Ponder musste eingenickt sein. Denn kurz vor 2 Uhr nachts wurde er von einem Schrei geweckt und begriff, dass ein Teil seines Gesichts im Rest des Abendessens ruhte. Er strich sich eine Makrele mit Bananengeschmack von der Wange, überließ den klickenden Hex sich selbst und eilte in die Richtung, aus der die Geräusche kamen. Kurz darauf erreichte er den Flur, der zur großen Tür der Bibliothek führte. Der Quästor lag auf dem Boden und mit dem Hut des obersten Hirten fächerte man ihm Luft zu. »Soweit wir wissen, konnte der arme Kerl nicht schlafen, Erzkanzler«, sagte der Dekan. »Er kam hierher, um sich ein Buch zu holen.« Ponder sah zur Tür der Bibliothek. Sie war mit einem breiten Streifen aus schwarz-gelbem Klebeband versehen, sowie einem Schild mit folgender Botschaft: »Gefahr! Auf keinen Fall eintretigen!« Es hing nun schief, und die Tür stand einen Spalt offen, was keine Überraschung war. Ein Zauberer, der mit Schildern in der Art von »Diese Tür darf nicht geöffnet werden, wirklich nicht, wir meinen es ernst, wer diese Tür öffnet, beschwört damit das Ende des Universums herauf«, konfrontiert war, öffnete die betreffende Tür ganz automatisch, um zu sehen, was das Theater sollte. Dadurch wurden Schilder natürlich sinnlos. Aber wenn man den trauernden Verwandten das reichte, was von dem Zauberer übrig geblieben war, konnte man ihnen bei der Übergabe der Urne sagen, wir haben ihn gewarnt. In der Dunkelheit jenseits der Tür herrschte Stille. Ridcully streckte den Zeigefinger und schob das Portal vorsichtig ein wenig weiter auf. Irgendetwas flatterte, und die Tür wurde abrupt zugestoßen. Die Zauberer sprangen erschrocken zurück.
»Sei vorsichtig, Erzkanzler«, mahnte der Professor für unbestimmte Studien. »Ich wollte vorhin hineingehen und habe dabei festgestellt, dass die Sektion der kritischen Aufsätze überkritisch geworden ist.«
Blaues Licht flackerte unter der Tür hindurch. An einem anderen Ort hätte vielleicht jemand gesagt, »Es sind doch nur Bücher, und Bücher können nicht gefährlich werden.« Aber schon gewöhnliche Bücher sind gefährlich. Und nicht nur jene mit Titeln wie »Plastik-Sprengstoff professionell hergestellt«. Ein Mann sitzt irgendwo in einem Museum und schreibt ein harmloses Buch über politische Ökonomie und plötzlich sterben Tausende von Menschen, die es nicht einmal kennen, weil jene, die es gelesen haben, den Witz nicht verstanden haben. Wissen ist gefährlich. Deshalb greifen Regierungen manchmal hart gegen Leute durch, die Gedanken oberhalb eines gewissen Kalibers denken können. Die Bibliothek der unsichtbaren Universität war magischer Natur und erstreckte sich in einem sehr dünnen Bereich der Raumzeit. In fernen Regalen ruhten Bücher, die noch gar nicht geschrieben waren und vielleicht auch nie geschrieben wurden, zumindest nicht hier. Der Umfang dieser besonderen Bibliothek betrug einige hundert Meter, aber ihr Radius war unendlich. Magische Kraft entwich aus den Büchern, und unter bestimmten Voraussetzungen konnten sie sich gegenseitig lesen.
»Sie haben damit begonnen, jeden anzugreifen, der über die Schwelle tritt«, stöhnte der Dekan. »Niemand kann sie kontrollieren, solange der Bibliothekar abwesend ist.«
»Aber wir sind eine Universität«, erwiderte Ridcully. »Wir brauchen eine Bibliothek. Das gehört einfach dazu. Was wären wir für Leute, wenn wir nicht mehr in die Bibliothek gingen?«
»Studenten«, sagte der oberste Hirte verdrießlich.
»Ha, ich weiß noch, als ich Student war«, meinte der Dozent für neue Runen. »Der alte Butzemann-Lehrgut nahm uns mit auf eine Expedition, um das verlorene Lesezimmer zu finden. 3 Wochen lang wanderten wir umher. Wir mussten unsere eigenen Stiefel essen.«
»Und, habt ihr das Zimmer entdeckt?«, erkundigte sich der Dekan.
»Nein, aber wir fanden die Reste jener Expedition, die im vorherigen Jahr aufgebrochen war.«
»Und?«
»Wir haben auch ihre Stiefel verspeist.«
Hinter der Tür erklang leises Knattern, wie von ledernen Einbänden.
»Dort drin gibt es einige ziemlich gemeine Grimoires«, sagte der oberste Hirte. »Sie können einem glatt den Arm abbeißen.«
»Ja, aber wenigstens wissen Sie nicht über Türknäufe und dergleichen Bescheid«, entgegnete der Dekan.
»Das könnte sich bald ändern, falls es da drin ein Buch mit dem Titel »Türknäufe für Anfänger« gibt«, gab der oberste Hirte zu bedenken. »Sie lesen sich gegenseitig.«
Der Erzkanzler sah Ponder an.
»Könnte ein solches Buch tatsächlich existieren, Stibbons?«
»Nach der Theorie des B-Raums ist das praktisch sicher.«
Die Zauberer nahmen diesen Hinweis zum Anlass, von der Tür zurückzuweichen.
»Einen solchen Unfug dürfen wir nicht zulassen«, verkündete Ridcully. »Wir müssen den Bibliothekar heilen. Es ist eine magische Krankheit. Wir sollten also ein magisches Heilmittel finden können.«
»Das wäre außerordentlich gefährlich, Erzkanzler«, sagte der Dekan. »Derzeit herrscht in ihm ein Durcheinander aus widerstreitenden magischen Einflüssen. Wer weiß, was mit ihm passieren würde, wenn man diesem Chaos noch mehr Magie hinzufügt. Er hat schon jetzt eine ausgesprochen eigenwillige temporale Drüse. Zusätzliche Magie könnte praktisch alles bewirken.«
Zauberer glauben fest an die Existenz der temporalen Drüse, obgleich nicht einmal die neugierigsten Alchemisten herausgefunden haben, wo sie sich befindet. Nach der neuesten Theorie zeichnet sie sich durch eine nicht körperliche Existenz aus, in der Art eines ätherischen Blinddarms. Diese spezielle Drüse merkt sich, wie alt der Körper ist, und sie reagiert so empfindlich auf hochenergetische magische Felder, dass sie sogar umgekehrt funktionieren könnte, wobei sie den im Körper gespeicherten normalen Vorrat an Chrononin absorbiert. Die Alchemisten meinen, sie sei der Schlüssel zur Unsterblichkeit, aber das behaupten sie auch von Orangensaft, knusprigem Brot und dem eigenen Urin. Ein Alchemist würde sich selbst den Kopf abschneiden, wenn er überzeugt wäre, dadurch länger zu leben.
»Das werden wir bald herausfinden«, erwiderte Ridcully schroff. »Wir müssen in der Lage sein, die Bibliothek zu betreten. Es geht dabei um dieses Institut, Dekan. Und die unsichtbare Universität ist wichtiger als ein Mann.«
»Affe.«
»Als ein Affe, danke. Und wir sollten immer daran denken, dass I, wie ich, der schmalste Buchstabe des Alphabets ist.«
Es pochte hinter der Tür.
»Ich schätze, das hängt von der Schriftart ab«, warf der oberste Hirte ein. »Unter gewissen Umständen sind C und U noch schmaler als I oder kleiner.«